Die Welt steht in Flammen im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist eine Tortur und eine Strapaze, Tagesschau zu gucken. Selbst die Viertelstunde wird zum Stressfaktor. Ob sich Sergei Lochthofen von den Nachrichten noch stressen lässt, das frage ich ihn. Hallo, Herr Lochthofen.
Ja, ich grüße Sie. Wir sind ja beide ein bisschen gestresst, weil die Leitung ja nicht gestanden hat. Man merkt ja immer, wie stark man abhängig ist von der Technik. Also es ist alles auf Internetbasis, auch das Festnetz und zack, wenn da irgendwelche Schwierigkeiten sind, hast du doch auch einen Trappel. Man kann auch nicht viel machen. Früher konnte man ja so im Wartburg oder irgendwo im Motor noch ein bisschen rum machen und es wieder in Gang bringen. Das geht ja alles heutzutage nicht mehr. Ja, die Welt steht in Flammen. Ich würde da gleich mal mit einer guten Nachricht aus Thüringen mich anhängen. Thüringen brennt nicht. Also natürlich gibt es hier auch immer wieder mal einen Feldbrand, mal das und das. Aber dass wir bis jetzt so gut durch den Sommer gekommen, toi, 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 hoffentlich bleibt das so. Wir hatten es ja in den Jahren zuvor zum Teil ja anders gehabt. Da sind ja bei Rudolstadt oder so riesengroße Areale der Wälder abgebrannt, zumal ja auch viel Trockenholz ja noch steht. Also insofern sage ich mal, ja, ich schaue das auch mit Entsetzen und frage mich, was eigentlich in den Hirnen der Menschen noch vorgehen muss, die die Zeichen nicht sehen. Das heißt also, fast eine Mehrheit in Ostdeutschland glaubt ja, den Klimawandel gibt es gar nicht, weil es ihnen eine Partei erzählt und würde sich freuen, dass sie da applaudieren können. Also ich finde, das ist schon apokalyptisch und die Menschen ignorieren es einfach.
Wir Menschen können ja Verdrängungsleistungen vollbringen, die unglaublich sind. Ich war eine Woche jetzt unterwegs und unter anderem in den Schweizer Bergen, in den Alpen, im Glacier-Express und da habe ich die abgeschmolzenen und nicht mehr vorhandenen Gletscher gesehen oder eben nicht gesehen. Eigentlich eine wunderschöne Landschaft, aber wenn man dann weiß, es ist eine Katastrophe, die Menschheit hat es geschafft, Jahrtausende alte Gletscher zum Schmelzen zu bringen. Da gibt es ja auch Katastrophen, aber es sieht wunderschön aus. Wir können schnell vergessen und verdrängen. Das ist so eine Fähigkeit und ein Fluch der Menschen, oder?
Ja, selbst wenn wir es jetzt direkt darauf gestoßen werden, ja, also ich sage, schauen Sie sich den Bodensee an, schauen Sie sich den Rhein an, schauen Sie sich die Schifffahrt an auf den Schiffen, da ist ja noch nicht mal der August, das ist ja schon früher im Sommer passiert dieses Jahr. Und trotzdem sind wir bereit, oder einige sind zumindest bereit, jemanden zu glauben, der sagt, nee, das ist alles schon immer mal, hat's mal gegeben, das ist alles nicht so schlimm und da kann man nichts machen und sehen wir zu, dass wir das sozusagen verdrängen. Also es ist schon bemerkenswert und ich glaube auch, es ist eine Frage der Bildung, also es gibt doch viele sehr wenig gebildete Menschen, die dann halt einfach so das eine mit dem anderen nicht zusammenbringen.
Es gibt ja auch hochgebildete Menschen, die verdrängen, die dann mal schnell mit dem Privatjet in den Urlaub fliegen, wie der Bundeskanzler Friedrich Merz. Der ist jetzt entflogen in den Urlaub, jetzt kehrt ein bisschen Ruhe in die Berliner Politik ein, oder?
Ja, wir können es ja nur hoffen. Es soll ja nur ein Kurzurlaub sein. Also das heißt, er kann schnell wiederkommen, da gibt es wieder Aufregung. Aber auch ohne ihn geht es ja weiter. Ich meine, der Vorstoß der drei ostdeutschen Ministerpräsidenten, wenn es um die Rentenreform geht, der schafft ja hier wieder Diskussionen. Das Dilemma ist, dass unabhängig von der Sachfrage, die ja durchaus bedenkenswert ist, da im Osten diese Reform viel stärker zuschlägt als im Westen. Und ich weise auch mal gerne darauf hin, es geht da um die Renten der Zukunft und die Rente mit 63, die nicht mehr möglich ist, die aber für viele in Ostdeutschland durchaus sozusagen eine Perspektive war, weil sie sehr viel länger arbeiten als viele Leute im Westen, also sehr viel früher angefangen haben zu arbeiten, aber am Ende dann nicht viel bekommen. Ich habe jetzt erstmal vernommen wieder, dass es 1400 Euro eine Durchschnittsrente bei Frauen ist. Damit kann man nicht weit kommen. Und wenn man dann noch ein Pflegeheim hat, der Platz kostet 3000 Euro, dann macht man 14 Tage, bleibt man im Pflegeheim leben, 14 Tage wird man dann im Park geschafft. Ich weiß es nicht, wie Sie sich das vorstellen in der Zukunft. Aber das heißt, es gibt Gründe, natürlich einzuhaken und weiterhin im Sommer auch Politik zu diskutieren. Wobei ich glaube, die drei Ministerpräsidenten treibt noch was anderes um. Sie wollen sich in der Auseinandersetzung gegen keinen Kanzler, gegen die da oben sozusagen profilieren, was ja die Populisten schon gern machen. Und da will man auch diesen Zug mit aufspringen, glaube ich.
Lassen Sie uns noch mal bei der Altersarmut bleiben. Also eine Frau, die jetzt 3 Kinder bekommen hat, großgezogen hat, Care-Arbeit gemacht hat, gesellschaftliche Arbeit gemacht hat und wenig arbeiten konnte, die kriegt eine geringe Rente, ist vielleicht dann alleinstehend, muss in der Stadt leben, wo die Mieten unbezahlbar sind, und dann kommt sie in Pflege, und das ist ja unglaublich, das ist ja nicht mal ungerecht, das ist ja himmelschreiend ungerecht, oder?
Das ist vollkommen richtig, aber wir müssen es natürlich sehen, wie wir das überhaupt bezahlen können alles. Gleichzeitig haben wir enorme Rüstungsausgaben dank Putin. Wir haben Infrastrukturprobleme. Das heißt also, das alles gleichzeitig trägt sozusagen Deutschland nicht so ohne weiteres. Und wir müssen auch die Wirtschaft umbauen. Wir merken ja, wie langsam das vonstatten geht und wie schwer wir wieder in Tritt kommen. Ich weise nur darauf hin, ich meine, es gibt ja nicht nur den Klimawandel, der hier geleugnet wird, auch dass man sozusagen den ökologischen Umbau des Landes vorantreiben muss, wird ja auch genauso geleugnet. Das heißt, die Leute, die da zur Wahlurne gehen, entscheiden über vieles, auch wenn sie manchmal glauben, dass ihre einzelne Stimme vielleicht nicht zählt. Aber gleichzeitig ist es so, dass vor 20, 25 Jahren schon viele kluge Leute, zum Teil auch die Grüne Partei, darauf hingewiesen hat, der ökologische Umbau kommt, wir bauen unsere Wirtschaft und verdienen daran. Viele haben es nicht geglaubt. Wir tun es schwer. Schauen Sie das Elektroauto, wie schwer das Deutschland sozusagen diese Umstellung macht. Die Chinesen, ein diktatorischer Staat, hat aber diesen klugen Gedanken natürlich sofort verstanden. Auch wenn die der größte Umweltverschmutzer der Welt sind im Augenblick mit ihrer Wirtschaft, haben die natürlich verstanden, dass man damit gut Geld verdienen kann. Und sie haben sehr frühzeitig in neue Batterien investiert, sind heute derjenige, der das Ganze liefert. Die liefern auch die Solartechnik, die liefern die Technik für die Windräder und so weiter. Das heißt, die haben etwas verstanden, was bei uns viele Menschen nicht verstanden haben, durch ihre Wahlentscheidung natürlich auch nicht begünstigt haben. So hängt alles mit allem zusammen.
Und es gibt keine einfachen Antworten. Trump will den Iran fürs
erste... Naja, es gibt schon manchmal, schauen Sie, bei dieser Rente, wir haben uns ja gerade mal unterhalten, die 3 Ost-MPs, wie gesagt, die rebellieren da an dieser Stelle und sagen, also das Paket, was da mit viel Mühe beschlossen worden ist, muss wieder aufgeschnürt werden, weil es die Ostdeutschen in besonderer Weise trifft. Da haben die nicht Unrecht. Man muss das Thema weiterverfolgen. Ob das jetzt klug ist, im Sommer, und ob es klug ist, sie hoffen vor der Wahl, dass sie da noch ein bisschen punkten können, vor allem in Sachsen-Anhalt. Aber ich glaube, da ist mehr Psychologie im Gange. Das heißt, sie wollen sich absetzen von dem Kanzler, der nun nicht gerade der große Renner ist, wenn es um die sozusagen Popularität geht. Und insofern sage ich mal, machen die das einfach. Andere machen das viel pragmatischer. Schauen Sie den bayerischen Ministerpräsidenten an. Also 13 Milliarden fehlen dann bei der Rente 63. Und er hat 13 Milliarden rausgeholt für die Mutterrente. Das heißt, ein spezifisch westdeutsches Strukturproblem, dass viele Frauen in den 70er, 80er Jahren nicht arbeiten gegangen sind, auch heute noch weniger gearbeitet wird, wenn es um Frauen geht im Westen. Und für die hat er das rausgeholt. Das heißt, bei den einen fehlt es 13 Milliarden, die anderen kriegen die 13 Milliarden. Ich bin ja dafür, dass die Mütter dieses Geld kriegen, aber das bei den anderen zu nehmen, finde ich nicht gut.
Trump will den Iran fürs Erste nicht mehr angreifen. Sind das jetzt Anzeichen von Einsicht oder träume ich da?
Nein, unter Schmerzen. Nein, ist keine Einsicht. Seine Optionen sind nur alle schlecht. Also, wenn er weiter den Krieg forcieren will, dann muss er mit Bodentruppen in den Iran gehen. Das heißt, die Straße von Hormuz frei schlagen da entlang dem Gewässer. Das ist in Amerika sehr, sehr unpopulär, und das würden auch seine Republikaner nicht unbedingt gern mitmachen, weil sie wissen, bei den nächsten Wahlen gibt es dafür eine Wahlscheine. Es ist ja jetzt schon nicht gut. Das heißt also, das Bombardieren aus der Luft hat offensichtlich Grenzen. Also man kann den anderen auch noch die Brücken und die Energieversorgung wegsprengen, wie das der Putin macht, also ein direktes Verbrechen begehen. Dafür scheut er, weil das natürlich überall zu einem Aufschrei führt und die Amerikaner sozusagen auch an dieser Stelle gleichzustellen sind dann mit den Russen und mit dem Putin. Also insofern sage ich mal, und er hat die Wahlen im Nacken, die Iraner, die Garden und die anderen interessiert das nicht, was ihre Bevölkerung daran leidet. Ich meine, die Wirtschaftslage ist extrem schlecht, auch die Sicherheitslage natürlich extrem schlecht, aber das interessiert die Machthaber dort nicht. Das ist der Unterschied zu einer westlichen, wie immer noch vorhandene Diktatur in den Vereinigten Staaten. Und so sitzt er in der Falle und versucht sich sozusagen einzureden, wenn er jetzt sozusagen erzählt, dass der Vertrag nun schon kurz vor der Unterschrift ist. Ich glaube, die Zeichen, die wir aus dem Teheran hören, die deuten darauf hin, da wird sich nichts tun. Die wissen genau, dass sie am längeren Hebel sitzen.
Der FIFA-Mafioso Infantino macht jetzt einen Rückzieher und da sagen ja die einen, jetzt ist der Fußball gerettet, alles wieder gut. Nichts ist gut, oder?
Nein, ja, wir haben ja auch nur, sag ich mal, Dinge erlebt, also diese rote Karte während der Fußballweltmeisterschaft, die zurückgenommen worden ist, zeigt ja auch dieser Friedenspreis, den er Trump verliehen hat, das zeigt ja, dass es natürlich auch ein schmieriger Ganove ist und nicht mehr und nicht weniger. Nun hat er sein System etabliert und hat viele Fußballverbände in der Welt korrumpiert. Und wir hatten uns ja schon mit Herrn Hucke vor 3 Wochen noch während der Weltmeisterschaft unterhalten. Und ich habe darauf hingewiesen, es gibt nur eine Möglichkeit, dieses Treiben zu beenden. Das heißt, die UEFA müsste sich auch noch mit den Südamerikanern zusammentun und sagen, wenn das so weitergeht, machen wir ein Konkurrenzunternehmen auf und da könnt ihr machen, was ihr wollt mit der FIFA. Das haben sie jetzt mehr oder weniger direkt auch gesagt und das hat dazu geführt, dass der Infantino den Schwanz eingezogen hat. Die Frage wird sein, solange er da ist, wird er natürlich versuchen, immer wieder neben dem Fußball gut Geld zu verdienen. Das war ja seine Idee, nicht nur, sag ich mal, jetzt private Investoren zu holen, sondern selbst zum Chef dieser Firma sich etablieren zu lassen und dann natürlich das 5- bis 10-fache von dem verdienen, er verdient ja jetzt schon mehrere Millionen jährlich, noch mehr zu verdienen. Also das heißt, das Ganze ist doch ein ziemliches großes Schmierentheater und jetzt wird die Frage sein, reicht die Energie der UEFA, ich kann es ihr nur wünschen, diesen Mann, wir haben irgendwann mal 25 neue Wahlen bei der FIFA im Anfang des Jahres, vorher noch wegzukriegen oder dann spätestens bei der Wahl sozusagen dafür zu sorgen, dass der Mann geht. Wenngleich er natürlich ein perfektes Korruptionssystem aufgebaut hat und die Leute im Fußballverband ab den Fidschi oder Papua-Neuguinea, die interessiert nicht, was wir uns hier so rumtreiben, sondern die schauen zu, wenn sie ein paar Millionen von Infantino kriegen, dann stimmen sie auch für ihn. Das ist die Situation, das ist natürlich grausam für den Fußball.
Sagen Sie, ist der Europäische Fußballverband, die UEFA, denn besser als die FIFA? Können die sich moralisch hinstellen und sagen, ja, wir sind der bessere Fußballverband?
Na, die haben erstmal mitgemacht lange Zeit und einfach während dieser Fußballweltmeisterschaft die ganze Entwicklung, die war ja hochnotpeinlich zum Teil. Zum Teil waren wir selbst Profiteure. Ich meine, ich sage jetzt mal, die Deutschen sind ja nur über die erste Runde gekommen, weil sie Gegner hatten, die irgendwo aus der fernen Welt kamen, die trotzdem gut spielen konnten dann am Ende. Aber wenn das nicht gewesen wäre, wenn wir nach alten Muster gearbeitet hätten, wären wir gleich rausgeflogen. Das ist einfach die Situation. Das heißt, auch die UEFA muss schauen, die kann ja sozusagen natürlich ins Auge fassen und sagen, gut, uns reicht unsere Europameisterschaft und die machen wir alle 2 Jahre und da könnt ihr mit der FIFA-Weltmeisterschaft auch nichts mehr anfangen, weil da werden nur noch die Lateinamerikaner, die dann noch gut Fußball spielen. Aber ich glaube, das ist nicht der Punkt. Man will schon diesen Weltfußball und einmal in 4 Jahren dieses große Fest feiern, aber das Ganze doch in einem Rahmen, der noch was mit Sport zu tun hat und nicht nur, sage ich mal, alle 20 Minuten eine Pinkelpause und eine Werbepause gemacht wird, wenn Fußball gespielt wird. Das ist alles Unsinn. Man muss auch sehen, dass man in Ländern, wo 40 Grad im Schatten herrschen, nicht zur gleichen Zeit Fußball spielen kann im Sommer oder noch mehr, die Temperaturen noch hässlicher sind wie in arabischen Ländern. Das Ganze muss wieder richtig auf eine Basis gestellt werden und da fange ich, glaube ich schon, ist wichtig, den Mann an der Spitze da wegzukriegen. Wenngleich der Weg zur Kommerzialisierung der ganzen Dinge, der ist beschritten und ich glaube, der ist auch nicht aufzuhalten. Nur die brutalsten Formen, die gilt es sozusagen im Schach zu halten.
Unser Wohlstand basiert ja auf Ausbeutung und darauf, dass wir andere Länder kolonialisiert haben und unser Wohlstand.
Wir nicht. Die Deutschen sind ein bisschen später dazugekommen. Also da muss man schon differenzieren.
Und unser Wohlstand, meine ich jetzt Europa, basiert ja darauf, dass wir eine Festung haben und diese Festung hält ja nur, dass wir, weil wir mit Diktatoren zusammengearbeitet haben, mit Diktaturen, die uns sozusagen vermeintlich die Leute vom Leib gehalten haben. Wir können die Mauern noch so hochziehen, aber es gibt ja die Seewege, also eine Festung und einen Zaun, um Europa zu ziehen, ist fast unmöglich, oder?
Ja, das zeigt ja auch, die Bilder von Ceuta zeigen ja, was alles uns ins Haus steht, wie schnell auch heute in Afrika Menschen in Bewegung gesetzt werden über Social Media. Ob das jemand bewusst gemacht hat, also Wladimir Putin hat immer Interesse daran, dass Europa Stress hat, oder jemand anders das gemacht hat, das weiß ich nicht, aber diese Bilder von 10.000 Menschen, die diese Exklave gestürmt haben, die sind schon apokalyptisch und letztlich hätten wir das noch vor 20 Jahren oder vor 25 Jahren in einem Hollywood-Streifen gesehen und haben gesagt, naja, wieder übertrieben, aber inzwischen ist es schon soweit. Mir ist gleich in den Sinn gekommen, wo ich das gesehen habe, es gab mal so vor 10 Jahren, eine Geschichte, die auch spannend war. Es kamen plötzlich sehr viele Tschetschenen aus dem Kaukasus. Sie kennen ja den tschetschenischen Krieg, die russische Brutalität bei der Niederschlagung Tschetscheniens. All das hat ja dazu geführt, dass Leute auch nach Westeuropa gegangen sind. Und in einer Zeit kamen plötzlich viele. Und dann hieß es, die Erklärung war, dass in den Social Media den Tschetschenen, vor allem den Männern, eingeredet worden ist, wenn sie nach Deutschland kommen, dann kriegen sie 5000 Hektar Land, ein Auto, ein Haus und blonde Frau. Ja. Und das reichte dazu aus, dass man im Kaukasus sich zum Teil in Bewegung gesetzt hat und den Nachweis zu erbringen, dass man von den Russen schikaniert worden ist, war nicht schwer. Das heißt, plötzlich kamen verstärkt Leute hierher, die eigentlich auch keine Perspektive hier haben, aber sozusagen über Social Media die Perspektive aufgemacht worden ist, dass es alles ganz toll wird. Das ist sogar so eine archaische Perspektive. Ich meine, wir in Deutschland können nur schmunzeln, dass jemand 5000 Hektar Land bekommt. Aber im Kaukasus ist das noch ein richtiger Wert, ja, worum es da geht. Und nicht anders würde es jetzt in Nordafrika gewesen sein. Die etwas liberalere Politik der sozialistischen Regierung in Spanien hat natürlich das auch begünstigt. Interessant für mich ist, dass die anderen unter Führung von Meloni, also einer Rechtsaußenpolitikerin, sich über den Spanier hergemacht haben und versuchen natürlich sozusagen ihn verantwortlich zu machen für das, was da geschehen ist. Ich glaube, da machen wir es uns zu leicht, wenn wir sagen, es sind die dummen Spanier gewesen, die das provoziert haben durch ein Gerichtsurteil, durch eine laxe Haltung und durch auch Anerkennung von Menschen, die in Spanien seit Jahren leben und aus Venezuela zum Beispiel kommen, dass man sagt, gut, wir werden ihren illegalen Status jetzt aufheben. Das ist alles Unsinn natürlich. Hier geht es auch um die Angst vor den Populisten in Westeuropa und der Versuch sozusagen, dem Spanier die Schuld zuzuschieben für das, was da passiert ist. Er hat natürlich wenig Schuld daran gehabt. Die Spannung mit Marokko spielen da eine Rolle, dass die Grenzposten die Marokkanischen einfach weggesehen haben. Das ist nicht das erste Mal. Vor allem geht es da um das Gebiet Polisario, unterhalb, also Westsahara unterhalb von Marokko, das Marokko beansprucht. Und da ist Spanien manchmal in der Lage, sozusagen den Marokkanern in die Suppe zu spucken. Und das ist der Hintergrund, warum die gekommen sind. Sonst gibt es keinen anderen.
Falschmeldungen gab es schon immer noch vor KI, immer wieder in allen Bereichen. Und der Unterschied ist einfach nur, dass du über Social Media sehr schnell sich verbreitet. Jetzt durch AI-Slop, durch KI geht es ja noch schneller. Die EU will jetzt eine Kennzeichnung der KI in Medien und Gewerbe durchsetzen. Ist das ein Anfang? Ist das ein richtiger Schritt?
Ja, in jeder Hinsicht. Ich glaube, die Vorstellung, dass man die Menschen so weit bringt, dass sie das alles unterscheiden können, was ist echt, was ist falsch, auch angesichts der dummen Geschichten, die wir so politisch auch erleben, das heißt auch der Versuche populistischer Parteien, das auszunutzen, natürlich auch die Gerüchte, die Stimmungsmacher. Das Internet ist ja voll solcher Dinge, in den WhatsApp-Gruppen wird sowas rübergereicht und alle lachen drüber. Die Quellen sind nicht ganz klar, wer das macht. Das machen ja auch gern autokratische Regime, die streuen das auch gerne hinein. Also es gibt alles, was man sich so vorstellen kann an dieser Stelle. Und es ist sehr schwer, da eine gewisse sichtbare Ordnung reinzubringen. Insofern ist es ein erster wichtiger Schritt. Also es betrifft Medien vor allem, glaube ich mal, auch Unternehmen, aber die Privaten sind schon außen vor. Das heißt, da kann man machen, was man will. Ich bin der Meinung, grundsätzlich müsste alles, was mit KI gemacht wird, so ein Wasserzeichen in der Ecke haben, so wie wir es bei ARD oder ZDF kennen, ja, oder der Sat.1 oder RTL. Das heißt, dass immer, wenn irgendwo KI im Rolle mitgespielt hat, dass das verzeichnet ist und dass jeder Mensch sich dann hinterher da freuen oder weinen kann, wenn er was sieht, aber nicht sozusagen das Gefühl haben muss, er weiß gar nicht, wie das entstanden ist. Das ist nicht einfach. Ich habe das im Presserat erlebt, wir haben eine Diskussion gehabt, bei Fotos habe ich das mit durchsetzen können, dass das unbedingt, wenn Fotos mit KI generiert werden. Bestes Beispiel war ein ganzes Heft, was am Kiosk verkauft worden ist mit italienischer Küche, und da waren sehr schöne Aufnahmen von italienischen Gerichten, die sind alle nicht gekocht worden, sondern von KI zusammengestellt worden. Das heißt, die Fotos waren gefaked. Und das hat man verkauft an die Leute als italienische Küche. Aber bei Texten, da konnte man reden, wie man wollte. Es war nur eine kleine Minderheit. Ich gehörte zu dieser Minderheit, dass man das auch kennzeichnet. Das heißt, in der Zeitung, wenn Sie einen Beitrag haben, da muss dann halt in der Ecke stehen mit KI. Dann versteht jeder, da ist etwas reingeflossen, was vielleicht der Journalist nicht selbst so recherchiert hat. Aber das ist noch ein schwerer Weg. Also ich bin ja mal gespannt, ob das funktioniert, also an dieser Stelle. Denn KI macht ja auch jede Menge schnell, aber auch Blödsinn, ja. Ich habe jetzt mal im Sommer, weil mich interessierte, ob die Hotels nun im Winter geschlossen werden oder nicht, oder was die für ein Programm haben, also das Hotel, in dem ich war, habe ich die KI gefragt, was denn im Winter in dem Hotel passiert. Und da hat mir dann die KI sofort erzählt, also Feuerwerk und schönes Menü und so weiter. Und ich habe dann natürlich weiter recherchiert und dann festgestellt, dass am 24. November das Hotel geschlossen wird und im April erst wieder aufmacht. Und die KI hat erzählt, also ganz tolles Programm.
Woher kommt denn diese Leichtgläubigkeit, dass Menschen Sachen, obwohl sie die Quellen nicht kennen, weiter verbreiten, gedankenlos, oder auch Sachen glauben? Das ist ja so eine, ist es Naivität, Gutgläubigkeit, ist es mangelnde Medienkompetenz? Was ist denn das?
Naja, wir sehen es ja schon in der politischen Strukturierung bei uns. Also das heißt, mit der Dummheit der Menschen lässt sich sehr viel Geld verdienen. Ja, also nicht nur, indem man ihnen etwas andreht, was ihnen sozusagen eigentlich, was sie gar nicht brauchen. Aber man kann es auch im politischen Bereich genauso machen. Das heißt, man hat ein paar Narrative, mit die man den Menschen erzählt. Und es sind viele Menschen, wir haben zwar alle die gleiche Schule besucht und haben auch die Chance gehabt, das Gleiche daraus zu machen, aber die Möglichkeiten der Menschen sind halt begrenzt an dieser Stelle zum Teil. Und das nutzen natürlich schamlos Geschäftemacher und politische Rattenfänger aus. Und damit müssen wir einfach rechnen an dieser Stelle. Das heißt, dass alles, was gemacht werden kann, um die Leute zu hintergehen, das wird auch gemacht. Das ist nun mal so. Insofern sage ich mal, mit KI hat sich der ganze Prozess beschleunigt und macht es vielen auch noch leichter, das Ganze zu machen. Und aus diesem Grunde ist die Europäische Union eher in der Lage als Amerika zum Beispiel. Dort achtet man sehr darauf, dass man nach Möglichkeit keinerlei Beschränkungen für diese ganzen neuen Technologien hat. Und wir müssen zusehen, dass wir mit unserer Macht, die UEFA hat es ja gezeigt, man kann sowas machen. Man kann sozusagen couragiert an einer Stelle sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und ich hoffe, das gelingt uns.
Herr Lochthofen, Sie hatten eingangs eine gute Nachricht. Haben Sie zum Abschluss noch eine oder war es das schon?
Nee, ich würde sagen, dass das bei uns nicht brennt, ist schon eine sehr, sehr gute Nachricht. Also es kommt ja die nächste Hitzewelle jetzt wieder. Ich hoffe, es bleibt so. Ich hoffe auch, dass die Freiwillige Feuerwehr, aber auch die Berufsfeuerwehr in der Lage ist, schnellstens zu reagieren. Das ist bei uns etwas leichter als in Regionen, die weit weg von der Zivilisation sind. Wir sehen ja die Bilder aus Spanien oder aus Frankreich. Das ist das eine. Aber Sibirien brennt jedes Jahr. Den ganzen Sommer durch. Riesengroße Areale. Da redet schon keiner mehr drüber. Ja? Das verändert unser Klima im Kern nochmal. Also insofern sage ich mal, wäre es gut, wenn wir das hier im Griff behalten.
Herr Lochthofen, ich wünsche Ihnen alles Gute. Kommen Sie gut durch die Hitze und bis nächsten Montag 9 oder 18 Uhr. Bis dann. Tschüss.
Wir schauen uns an. Tschüss.